Titel mitnehmen, das wäre noch hilfreich. Ihr seht hier vorne, es ist schon etwas aufgebaut. Es ist nicht die neue Dekoration, die jetzt so bleibt, sondern es hat etwas mit der Predigt zu tun, etwas mit dem Bibelvers zu tun, den ich beleuchten möchte. Und vielleicht ist es dann, wenn ich das erste Mal davon vorlese, noch nicht ganz ersichtlich, worum es geht. Aber ich verspreche euch, am Ende des Gottesdienstes werdet ihr es verstehen. Und zwar ist es der gleiche Text, den wir auch schon in den Hauskreisen besprochen haben diese Woche. Die einen haben es vielleicht schon selbst gelesen, die anderen haben sich über irgendein Meeting-Tool in den Hauskreisen. Aber ich glaube, das ist nicht das, wo wir sagen müssen, ach, schon wieder dieser Bibeltext, weil es ist hilfreich, mehrmals einen Bibeltext zu betrachten, damit er wird Zeit, damit er uns wirklich prägen kann. Das Ziel ist ja, dass Gott uns immer mehr prägt und nicht, dass wir ganz viel wissen, sondern dass es prägend wird. Und deshalb ist es hilfreich, mehrfach darüber nachzudenken. Und ich hoffe, ihr bekommt auch noch ein bisschen eine andere Sichtweise auf das Ganze mit. Ich möchte ihn euch vorlesen, es ist aus Johannes 10, 7 bis 10. Deshalb fuhr Jesus fort: Ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber. Aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und gute Weide finden. Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen, zu schlachten und zu verderben. Aber ich bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen. Leben in Fülle. Diese Verse sind manchmal so ein bisschen speziell, wenn man sie so schnell durchliest, weil wir nicht ganz sicher sind, wie das alles zusammenhängt. Ja, sagt Jesus, es ist einer der sieben Ich-Bin-Worte im Johannes-Evangelium, wo er sagt, ich bin die Tür. Und wir müssen, damit wir es verstehen, das Bild verstehen, das Jesus eigentlich einige Verse zuvor gerade einführt. Er spricht davon, von der Herde, von den Schafen, das sind eigentlich wir, das sind Menschen, die am Abend durch eine Tür gebracht werden in einen Stall, in einen Hof, mit einer Mauer außenrum, wo sie sicher sind. Und dort verbringen sie die Nacht, sie wissen, da kann kein Raubtier kommen, da sind sie geschützt von äußeren Einflüssen. Und am nächsten Morgen kommt eigentlich der Hirte, er kommt durch die Tür hinein, er ruft seine Schafe und geht mit ihnen hinaus auf die Weide und weidet sie dort, sie können gute Weide finden und so weiter. Und in diesem Zusammenhang spricht eigentlich Jesus gerade von zwei Ich-Bin-Worten. Das eine ist eben, ich bin die Tür, das wir gelesen haben. Und gleich darauf kommt, ich bin der gute Hirte. Und das beides ist eigentlich in diesem Bild drin. Also Jesus ist sowohl die Tür und möchte mit dieser Tür etwas abmachen. Gleichzeitig auch ist er der Hirte. Und das muss uns nicht weiter verwirren. Beides sind eigentlich Eigenschaften, die Gott eigentlich oder die Jesus hier zeigen möchte. Wir möchten einfach so die Verse zuerst durchgehen, bevor ich dann noch vertieft auf einen Aspekt eingehen möchte. Einfach auch zum Verstehen, was da wirklich steht. Oder zu Beginn heißt, ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Da führt er es ein, dass er die Tür ist. Und das heißt dann, alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber. Und das ist manchmal etwas schwierig zu verstehen. Wie kann etwas vor der Tür kommen? Und wir müssen nicht darum, dass Jesus hier rein im Bild bleibt, sondern von sich selbst spricht. Also alle, die vor Jesus gekommen sind, waren Diebe und Räuber. Und wir sehen dann im Kontext, dass eigentlich zuvor eine Auseinandersetzung mit den Pharisäern da war. Eine Auseinandersetzung, wo Jesus einen Blinden am Sabbat hat. Und dann gab es große Diskussionen unter den Pharisäern, die haben gesagt, ja, das kann ja keiner von Gott sein, weil der hätte am Sonntag nichts getan, auch nicht geheilt. Und das führte dazu, dass Jesus ziemlich direkt und ziemlich heftig mit ihnen ins Gericht ging, weil es brachte das Fehlverständnis der Pharisäer so schön auf den Punkt. Die Pharisäer müssen verstehen, dass das Gesetz von Gott wurde gegeben, dass wir erkennen, dass die Menschen erkennen können, dass sie sündig sind, dass sie Fehler machen. Für das ist das Gesetz da. Und es sollte sie dazu führen, dass sie ein Opfer bringen, was ihnen bewusst macht, anstelle dieses Opfers hätte ich sterben müssen. Und bringt sie eigentlich nahe zu Gott hin. Das Ziel des Gesetzes ist, zu zeigen, dass sie sündig waren und deshalb zu Gott hinzuführen. Und die Pharisäer haben es als ein Regelwerk verstanden, dass sie dann auch noch korrigiert haben, gewisse Dinge dazugesetzt haben, so ausgelegt haben, dass es wasserdicht ist, dass man sehr gut entscheiden konnte und haben letztendlich den Sinn dieses Gesetzes komplett verdreht. Und es führte nicht mehr dazu, dass sie zu Gott hingeführt wurden, sondern dass es noch leere Rituale waren, dass sie geopfert haben, damit sie ihre Sünden vergeben bekamen. Aber diese Herzenshaltung, dieses Hinwenden zu Gott, das fand nicht mehr statt. Und in diesem Sinne waren eigentlich sie nicht hilfreich. Sie haben mehr zerstört, als dass sie geholfen haben. Und so kann Jesus eigentlich auch in diesem Zusammenhang, dass sie Diebe und Räuber waren. Diese, die eben dann über den Hag geklettert sind in diesen Stall hinein und dort Zerstörung gebracht haben. Jesus aber sagt dann, ich bin die Tür, wiederholt es nochmal. Wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Also das ist eigentlich das Zentrum, oder? Die Tür ist der legitime, der wirklich berechtigte Durchgang. Nicht über die Mauer zu klettern wie die Räuber, sondern durch die Tür hindurch zu gehen. Das ist der richtige Zugang. Und sagt, wer durch diese Tür hindurch geht, wer durch Christus hindurch geht, wird gerettet werden. Und wenn wir es ausdeutschen, heißt es eigentlich nicht viel mehr als, oder nicht viel mehr tönt so abwerten. Nein, es ist eine gigantische Wahrheit. Wer Jesus als seinen Erlöser angenommen hat, wer ihm nachfolgt, der wird an diesen sicheren Ort kommen. Der wird beschützt werden von den Raubtieren, die außen herum sind. Wenn wir weitergehen, heißt es dann, er wird ein- und ausgehen und gute Weide finden. Und das ist jetzt auch wieder ein bisschen missverständlich, wenn man von der Tür sagt, ja, wie kann jemand durch Christus ein- und ausgehen? Ich glaube, dort können wir wirklich den Zusammenhang auch mit dem guten Hirten nehmen. Dort, wo dann am Morgen der gute Hirte hineinkommt, die Tür öffnet, zu seinen Schafen spricht, sie ihn kennen und sie mitnimmt auf diese gute Weide, sie führt ihnen das Essen serviert, kann man sagen, indem er sie irgendwo hinführt, sie gestärkt werden. Dort werden sie gekräftigt und deshalb heißt es, und gute Weide finden. Am Schluss heißt es, der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen, zu schlachten und Verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Dieser Text, auch dann danach, wenn es um die Schafe geht, zeigt eigentlich immer Gottes Eigenschaften aufgrund von Negativbeispielen. Es gibt die Tür und eben, oder der Hirte und der Räuber und dann beim Weiterlesen geht es darum, der Hirte und der Mietling, also der bezahlt wird einfach, um die Schafe zu bewachen. Also Jesus Eigenschaften werden hervorgehoben aufgrund der Negativbeispiele, sage ich jetzt einmal. Und hier heißt es, der Dieb kommt nur, um zu schlachten und so weiter. Also spannend ist vorher, waren es die Diebe, die Räuber und so weiter. Jetzt spricht er nur noch von einem Dieb. Und wir merken, da hat ein Fokuswechsel stattgefunden hin auf das Elementare, was hinter all dem steckt, was auch hinter dieser Verdrehung letztendlich steckt, was bei den Pharisäern stattgefunden hat. Es ist der Widersacher Gottes, es ist Satan selbst, der kommt, um Verderben zu bringen, um Dinge kaputt zu machen, um Leben zu zerstören. Und auf diesem Negativbeispiel zeigt Jesus auf, was seine Aufgabe, was sein Wunsch ist Leben zu bringen. Also Satan eigentlich der Lebensverneinende, Jesus aber der Lebensbringende, der etwas lebendig machen kann. Das sehen wir schon am Anfang bei der Schöpfungsordnung, wie Gott eben den Atem in Adam hineingeblasen hat und er lebendig wurde. Dazu mal schon im biologischen Sinne auch war er der Lebensbringer. Und jetzt hier auch, in diesem Fall, möchte er, zeigt es hier, er möchte Leben bringen. spannend dabei ist eigentlich, dass wir sagen müssen, ja, es gibt ja Leute, die Jesus nicht kennen und trotzdem lebendig umherspazieren und ein von außen betrachtet angenehmes Leben führen bei uns. Also wie kann es sein, dass Gott hier spricht, ja, ich bringe ihnen Leben, weil die anderen haben ja das Leben auch. Und ich glaube, hier geht es eben nicht um rein biologisches Leben, sondern um all diese, das geistliche Leben in uns. All das Geistliche, was er in uns lebendig macht, was Versöhnung bewirkt, was Zugang zu Gott bewirkt. Und dort müssen wir sagen, dort haben wir so viel Positives, weil wenn wir geistlich lebendig sind, dürfen wir ganz vieles verstehen von dem, was Jesus gegeben hat. Ganz viel verstehen, was er gedacht hat. Das heißt an einer Stelle, dass es eine Torheit ist für die nicht glauben. Warum? Weil sie geistlich nicht lebendig sind, weil sie geistlich tot sind. Und letztendlich werden sie dadurch zum Spielball von ganz vielen äußeren Einflüssen. Warum? Weil sie diesen Anker, dieses geistliche Leben nicht haben. Und so müssen wir sagen, ja, auch geistlich müssen wir lebendig sein, auferweckt werden. Und das geschieht nur bei Jesus. Und ich habe hier einen kleinen Nebengedanken auch. Wir haben ja in diesem Jahr dieses Thema lebensspendende Freundschaften, das sich auch immer mal wieder durchzieht. Und wir sehen hier, wenn es darum geht, dass etwas lebensspendend sein soll, dann ist es ganz zutiefst und einzig und allein von Jesus abhängig. Jesus ist der, der Leben spendet. Und diese Freundschaften, die ist natürlich in erster Linie ich und Jesus, wo ich ihn kennenlerne. Aber dort, wo wir auch merken, wir wünschen uns Freundschaften, zwischenmenschliche Freundschaften, die versöhnt sein können, die nicht energieraubend sind, sondern die wirklich lebensspendend sind, dann ist das immer nur möglich, wenn Jesus mit dabei ist, wenn er eben dieses Leben spendet. Es ist nicht irgendein psychologischer Trick oder etwas, sondern dort, wo Jesus in unserem Herz ist und wir ihn mitnehmen in diese Beziehungen hinein, Versöhnungen aussprechen, dort können auch zwischenmenschliche Beziehungen wieder lebendig werden. Es geht aber weiter und sagt nicht nur, ich bin der Lebensspender. Wir stellen uns Leben so vor, jemand lebt oder lebt nicht mehr. Es ist so, wie beim Computer, anschalten, ausschalten. 1-0, on-off. Es gibt das Leben und es gibt der Tod. Aber Jesus spricht von Leben in Fülle. Also nicht nur zwei Zustände, nicht nur an oder aus, sondern in diesem Leben muss mehr möglich sein. Luther übersetzt es mit vollem Genüge. Und wenn wir so vom Wortlaut hergehen, dann im Griechischen, dann heißt es eigentlich über das übliche Maß hinaus, noch mehr Leben. Also man kann ja nicht mehr als einen Computer einschalten. Wenn ich ihn nochmals darauf drücke, dann schaltet er wieder aus. Wir merken müssen, dass wir ein bisschen anders verstehen. Leben ist nicht wie ein Computer an, aus, sondern man könnte es vielleicht mit Lebensenergie betrachten, das zunehmen kann, aber das auch abnehmen kann. Und es geht nicht darum, dass wir ein Leben haben, dass Gott uns einfach den Computer eingeschaltet hat und sagt, mach mal. Sondern er möchte immer wieder geben. Und wenn wir es anhand dieses Glases nehmen, dann hat er nicht einfach eingeschaltet und jetzt kommen Umstände, Probleme. Und letztendlich haben wir nur noch herzlich wenig drin. Wir überleben noch. Wir können sagen, ja, das geistliche Leben ist noch da, wenn man es so messen könnte. Ich bin nicht ausgetrocknet, ich habe es überlebt. Aber Jesus spricht nicht davon, ich will dir so viel geben, dass du überlebst. Sondern er möchte dir ganz etwas anderes schenken. Gott ist großzügig. Er möchte dir Leben in Fülle geben und das sieht dann viel eher so aus. Und ihr seht, was es bewirkt. Das ist Leben in Fülle. Fülle, das überfließt. Geistliches Leben oder geistliche Energie, Lebensenergie, das überfließt. Und was bewirkt es? Es füllt die anderen außenrum auch noch. Und das ist so das, was mich begeistert an Jesus. Dass es eben, obwohl ich gefüllt bin und gefüllt bleibe, andere angesteckt werden können, überfließen können in diesem Leben. Ich hätte das am liebsten mit Abendmahlsbechern und Traubensaft gemacht. Aber diese stapeln sich, glaube ich, nicht so gut und wären etwas zu klein. Aber es ist für mich so ein schönes Bild, oder? Das Leben, das Blut Jesu, das weiterfließt. Nicht, weil wir es weiter produzieren, sondern weil wir überfließen von diesem Energie und andere angesteckt werden können. Andere auf einmal merken, ja, da ist was. Ja, diese Energie lerne ich kennen. Ja, ich lerne Jesus kennen. Wow, das ist genial. Und wir einfach übersprudelnd sein können von seiner Energie. Ich bin jetzt richtig froh, dass das funktioniert hat. Am Freitag habe ich es ausprobiert und ist mir ein Glas kaputt gegangen und habe mir die Hand zerschnitten. Aber von dem her bin ich jetzt froh, ist es stehen geblieben. Aber genau um dieses Bild geht es. Gefüllt sein. Und natürlich können wir sagen, wenn unser Glas voll ist, ich habe ja genug, es ist okay, ich überlebe. Und dann, wenn wieder etwas kommt, das uns einen Schluck rausnimmt, ja gut, jetzt ist es nicht mehr voll. Herr, bitte, bitte füll mich wieder ganz. Stopp, jetzt bin ich wieder voll. Aber das ist nicht das geistliche Leben in Fülle, sondern es ist das, das überfließt, das wiederum andere ansteckt, die wieder voll werden, die wieder andere füllen können. Ja, wir haben wirklich einen großzügigen Gott. Jesus, der uns immer wieder das schenken möchte. Immer wieder schenken möchte, dass wir selbst voll sein dürfen und trotzdem genügend haben, um weiterzugehen. Und nicht, weil wir dann leerer werden. Es ist nicht einfach nur ein Glas, das wir dann umschütten. Sondern es ist Jesus, der uns immer wieder Neues gibt. Immer wieder nachfüllt. Auch dort, wo wir etwas weitergeben, nachfüllt. Nachfüllt. Dieses Bild, das gefällt mir sehr gut. Und vielleicht müssen wir noch ein bisschen überlegen, was heißt es denn, diese geistliche Lebensenergie oder das geistliche Leben. Das ist so schön, wenn man es bildlich sieht, aber manchmal etwas wenig greifbar für den Alltag. Aber stellt euch mal vor, was es heißt, wenn wir in dieser Verbindung sind, wenn wir uns immer wieder weiden lassen, ein- und ausgehen, saftige Weiden finden, gestärkt werden. Und viel Energie, Lebensenergie, geistliche Lebensenergie haben. Es geht dabei nicht darum, oder wenn wir von Leben in Fülle sprechen, haben wir manchmal das Gefühl, ja, Fülle ist vielleicht ein gedeckter Tisch oder Gesundheit. Jesus spricht hier nicht davon, dass wir nie krank werden oder er uns immer gleich heilt. Oder auch hat nichts damit zu tun mit irgendwelchen materiellen Segnungen, dass wir immer gesegnet werden, auch in materieller Sicht, das hat nichts mit Wohlstand zu tun. Wir wissen, Gott kann das. Auch das, er versorgt uns, er ist auch in den materiellen Dingen manchmal unglaublich großzügig und da dürfen wir einfach Danke sagen. Und wir wissen es auch, dass er es mit der Gesundheit kann. Wir haben heute gehört, wie Gott eingegriffen hat. Aber es ist nicht das Zentrum. Wenn es um Leben in Fülle geht, geht es nicht um materielle Dinge und es geht nicht um reine Gesundheit oder etwas. Es geht letztendlich um etwas viel Tieferes. Heißt nicht, dass man mit 80 noch umherspringt wie ein kleines Reh, weil wir werden älter und das ist ein Neues. Aber wir sehen in der Bibel immer wieder, denken wir an Mose, denken wir an Paulus, die selbst teilweise Gebrechen hatten, Einschränkungen hatten, aber in der Dimension mit Gott, im geistlichen Leben, waren sie so gefüllt, dass es zu einem so Segen für alle außenrum wurde und dass sie in diesen Herausforderungen stehen konnten. Denken wir an Moses, der später, heißt es, als er im Zelt, also Gott direkt zu ihm sprach, im Zelt der Begegnung, sein Gesicht begann zu leuchten, weil eben das, was in ihm war, diese Herrlichkeit Gottes, sichtbar wurde nach außen. Und das wiederum hat ganz vieles bewirkt. Also wenn wir vom geistlichen Leben, Leben in Fülle sprechen, dann dürfen wir davon ausgehen, es geht um Gott, der in uns lebt, seine Herrlichkeit in uns, dass wir mehr erkennen können, wer er ist. Dass wir auch mehr dass der Heilige Geist in uns wohnt und in uns immer mehr Gestalt gewinnt. Und wir wissen, was das bedeutet. Wenn wir in Galater lesen, heißt es, die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme, Selbstbeherrschung. Das ist es, das immer mehr sichtbar wird, wenn wir gefüllt werden, wenn wir Leben in Fülle haben und eben überfließend. Das heißt nicht nur, dass ich geliebt werde und sagen kann, Herr, danke, dass du mich liebst. Ich bin so zutiefst begeistert von deiner Liebe. Sondern es heißt eben, dass es weitergeht. Dass ich nicht nur geliebt bin, sondern lieben kann. Dass nicht nur ich ein unglaublicher Friede in mir spüre, sondern dass ich auf einmal zum Friedensstifter werden kann. Dass ich Freude in mir habe, begeistert bin, aber diese auch weitergeben kann. Eben ein geistliches Leben, das überfließt. Und wir sehen, dass dann das außenrum verändert wird. Ein Leben, das so geprägt ist von einer Liebe, von einer Freude, von einer Rücksichtnahme, von Güte, von Gnade, es wird einen Einfluss nach außen haben. Und genau nach dem möchten wir uns immer wieder ausstrecken. Jesus sagt von sich, ich bin die Tür. Wenn wir durch ihn hindurchkommen, kommen wir an diesen Ort, an diesen sicheren Ort, wo wir bewahrt werden von diesen Raubtieren. Wir sehen leider, es gibt auch noch die Diebe, die über die Mauer klettern. Aber dennoch, Gott ist unsere Tür und ist unser Hirte. Er möchte uns in diese Fülle hineinführen und nicht einfach nur leben lassen, geistlich zu sagen, ja, mein Leben gibt es noch, sondern er hat noch so viel mehr bereit. Und wir möchten einfach auch heute Morgen uns diese Zeit nehmen. Wir hören jetzt vielleicht nochmals ein Lied, nicht ein anderes. Und möchten uns die zwei Fragen stellen. Einerseits, Herr, was hast du heute Morgen für mich bereit? Wo möchtest du mir auch etwas mehr von diesem geistlichen Leben geben? Herr, ich strecke mich aus, ich wünsche mir zutiefst, dass du mich darin begegnest. Ich wünsche mir zutiefst, dass ich immer wieder erleben darf, wie mein Glas gefüllt ist und wie es dann nicht aufhört, sondern wie es weiterfließt. Ich will nicht mich zufrieden geben mit dem, dass ich es gut habe, sondern ich wünsche mir, dass dieses geistliche Leben überfließend ist, in solch einer Fülle, dass es Veränderung bringt, in meiner Nachbarschaft, unter meinen Freunden und überall. Und die zweite Frage, Herr, wo hast du vielleicht auch ganz konkret Dinge, die du mir zeigen möchtest, wo ich bereits jetzt etwas weitergeben kann von dieser Fülle, von diesem Leben? Zeig du mir diese Dinge auf. Wir haben jetzt dieses Lied und dann können wir einfach auch noch das vor Gott bringen, auch in Gebeten. Wir können ihm auch Danke sagen dafür, für seine Großzügigkeit, für seine Fülle, die er uns schenken möchte. Und möchten einfach in dieser dankbaren Haltung vor ihm sein.